Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Durch den Sport habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte tatsächlich das Angebot annehmen, ich möchte Berufssoldat werden. So war es halt, ich habe überlebt, glücklicherweise, man hat mich da irgendwie rausgeholt.
Der Podcast über Sport und Inklusion.
Ohne die Verwundung, ohne dem, was jetzt geschehen wäre, wäre ich jetzt natürlich kein Sportschütze oder Parasportschütze geworden.
Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
Und das hat wirklich sehr lange Zeit gebraucht, um das alles so zu verarbeiten, dass ich jetzt auch so darüber sprechen kann.
Und damit hallo zusammen zu Folge 11 von Alles Para. Und ihr habt es gehört, wir haben den Opener mal so ein bisschen geändert, haben schon mal ein paar Zitate rausgepackt und reingepackt von unserem heutigen Gast. Und jetzt gibt es aber die ganze Folge von Dorian Aust und mir, Philipp Wegmann. Und ja, Dorian, wir freuen uns. Wir haben heute einen besonderen Gast.
Absolut. Wir sprechen heute mit einem Sportschützen, der seine Karriere nach einem Einsatz im Afghanistan-Krieg dann wirklich erst begonnen hat. Seitdem ist er immerhin deutscher Meister geworden, war bei der WM dabei. Und er könnte in diesem Sommer bei den Paralympics in Tokio der erste einsatzgeschädigte Bundeswehrsoldat für Deutschland sein, der dann antritt. So könnte es dann sein, dass es für ihn von Oldenburg über Afghanistan nach Tokio geht. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Tim Focken.
Ja, grüße euch. Hallo.
Wie ist es dir? Bei uns ist es so, dass ewig gleiches Thema, nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wir dürfen tagsüber raus, du warst jetzt aus privaten Gründen in Quarantäne, durftest noch nicht mal tagsüber raus, fällt dir schon die Decke auf den Kopf?
Eigentlich nicht so ganz. Die Situation ist jetzt irgendwie nicht so fremd, man kennt es ja, erster Lockdown, zweiter Lockdown und man hat sich irgendwie schon drauf eingegroovt und ich habe da auch mit gerechnet, dass sowas passieren kann. Ich nehme es relativ gelassen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Man kann es da nicht ändern und probiere gerade das Beste in dieser Situation draus zu machen und bereite mich jetzt halt andersweitig vor.
Und wie läuft das dann jetzt aktuell bei dir mit dem Training? Ich meine, das ist jetzt ja schon auch so die heiße Phase vor den Paralympics, noch gut über 100 Tage. Dann findet die Eröffnungsfeier statt, dann soll es richtig rund gehen.
Ja, der Zeitpunkt ist denkbar schlecht, ja, stimme ich zu. hätte deutlich vorher passieren dürfen, aber ist halt jetzt so gekommen, wie es ist. Ja, das letzte Trainingslager, gerade für die Vorbereitung und so weiter, daran durfte ich nicht dran teilnehmen. Gut, ich habe jetzt mein Training wieder umgestellt, bin jetzt mehr mental unterwegs, habe hier verschiedene Programme, mit denen ich mich mental fett halte. Habe mein Luftgewehr in der Garage wieder positioniert und mache da so ein bisschen Heimtraining, um nicht ganz aus dem Tritt zu kommen. Und so probiere ich dann meine Abläufe und alles, was so für das Sportschießen wichtig ist, irgendwie aufrechtzuerhalten.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie trainiert man Sportschießen in der Garage? Das klingt irgendwie vollkommen absurd.
Ja, klingt absurd, ist es auch ein wenig. Es ist so ein bisschen MacGyver-Style. Ich habe da verschiedene Lampen aufgebaut, positioniert, um vorne einen Zielspiegel an meinem Garagentor auszuleuchten. Den habe ich da halt festgemacht, habe eine Entfernung von 7 Metern und habe den Zielspiegel dementsprechend angepasst. Da gibt es halt so eine Software mit einem SCAD-System. Das ist so ein elektronisches Auffassungssystem, was halt den Schuss simulieren kann und mir das grafisch auf einen Laptop darstellt. Und so kann man halt trainieren. Also man schießt nicht scharf, sondern man macht alles mit Trockenklicks. Also man löst zwar aus, der Schuss bricht in Anführungsstrichen oben, aber er bricht halt nicht wirklich, sondern es wird halt immer nur simuliert. Und so kann man halt schauen, wie war der Ablauf vom Schuss her, wo ist das Trefferbild des Schusses, ob man das, was man auch wirklich hinter der Waffe, auch richtig macht.
Ziel sind die Paralympics für dich, du bist aber noch nicht ganz safe dabei. Erklär nochmal kurz irgendwie, woran es liegt, weil eigentlich hast du ja 2019 bei der WM den Startplatz für Deutschland zumindest festgemacht als Vierter in Sydney. Bist eigentlich bester Deutscher, wieso bist du jetzt noch nicht safe dabei?
Ja, das hat was mit den internen Regeln zu tun, die sag mal, der Bundestrainer, der Verband aufgelegt hat. Das heißt, ich habe zwar den Quotenplatz geholt für Deutschland. Ich bin zwar derjenige, der den geholt hat, aber der steht mir so als Person nicht zu. Das heißt, der Quotenplatz wird nicht einer Person zugeteilt, sondern dem Team Deutschland. Und dann ist das so, dass man diesen Quotenplatz dann nochmal intern ausschießen muss. Also selbst wenn man alle Hürden geschafft hat, kommt dann noch die letzte Hürde vor den Spielen, dass man den intern nochmal ausschießen muss, beziehungsweise nochmal bestätigen muss, dass man eine Medaillenchance hat, um berechtigt zu sein, bei den Paralympics zu starten.
Den holst du aber, oder?
Ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich gebe alles dafür und bin durch viele Täler gelaufen und musste tatsächlich wieder auf den Berg mich hochziehen, diesen wieder erklimmen. Und dass ich da jetzt noch wieder runterfall, scheint mir aus meiner Sicht gerade sehr unwahrscheinlich. Also da werde ich schon irgendwie mich am Berg wieder festhalten können, um mich da wieder hochzuziehen. Also ich muss das Ding holen, so einfach ist das.
Würdest du denn sagen, dass diese Pandemie dann für dich auch irgendwie ein Vorteil war oder ist, weil du mehr Zeit hattest? Oder ist sowas jetzt ein Nachteil, weil so Sachen wie Quarantäne da reinkommen, wo man gar nicht an den Schießstand kann?
Absoluter Nachteil. Man arbeitet ja 4 Jahre darauf hin, für die Paralympics da irgendwann starten zu können. Man ist in seinen Zyklus, in seinen Trainingszyklus, dann kommt man in diesen Olympiazyklus drin und wenn man da wieder rausgeschmissen wird und alles wieder von vorne anfängt, das kostet unheimlich viel Energie und Reserven. Und wenn man das in Verbindung bringt, dass man keine Wettkampferfahrung mehr hat, weil seit jenem Tag, den 17. Oktober 2019, war ich auf keinen Wettkampf mehr. Also die Pandemie hat natürlich einiges durcheinander geworfen. Und wenn man nur vor sich hinschießt und man schießt für sich dann halt, das ist ja, man kann das wettkampfnah gestalten, aber es ist weit weg von der Realität. Also Wettkämpfe an sich sind, die spielen ihre eigenen Regeln und haben ihre eigenen Gesetze. Und da ist immer irgendwas anderes. Und wenn man den Situationen nicht ausgesetzt ist, verliert man natürlich diese Erfahrung. Und man muss sich erstmal wieder darauf einspielen, gerade Körper und Geist. Das muss ja alles in Einklang gebracht werden. Und da sind die Wettkämpfe, sind da das Maß, also das Zündlein an der Waage, wenn es halt nicht mehr stattfindet. Also ist alles sehr negativ.
Du hast eben dieses schöne Bild gebracht mit dem Berg und dem Tal, durch das du vielleicht auch musstest und jetzt nicht vom Berg dich runterstoßen lassen möchtest. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es mit Tokio hinhaut. Kommen wir mal auf deine Sportart speziell, Sportschießen. Klingt jetzt für mich, wenn ich so durchseppe bei den Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen, nicht unbedingt immer nach der spannendsten Disziplin, weil viel Action ist da jetzt so nicht, wenn man zuguckt. Was begeistert dich aber so an dieser Sportart?
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich komme ja selber vom Lande und ich war nicht auf jedem Schützenfest dabei, aber hatte nie einen Berührungspunkt mit dem Sportschießen. Komischerweise, man ist da nur hingefahren, hat gefeiert, man hat dann die Menschen da begeistert, hier der Schützenkönig und so weiter, ja, aber ich habe da nie einen Bezug zu aufbauen können. Und ich musste selber erstmal lernen, mit dieser Sportart umzugehen, mich damit anzufreuen, weil das ist die Physis und die Psyche, dies in Einklang zu bringen, das ist halt so unheimlich schwer und es bedarf unheimlich viel Zeit und Energie, das erstmal zu verstehen. Und bin da selber durch ein ganz langes Tal gefahren und war wirklich ganz lange unten und habe mich da auch selber gar nicht mehr gesehen als Sportschütze, weil ich diesen Sprung halt tatsächlich nicht geschafft habe auf Anhieb, weil ich einfach nicht die Zeit dazu hatte. Und musste erst tatsächlich lernen, gerade was dieses Sportschießen an sich eigentlich heißt. Es ist eine hochkomplexe mentale Sportart. Und es geht nicht nur darum, hier den Finger krumm zu machen und da vorne irgendwie ein Ziel zu also die Zielscheibe zu treffen, sondern es geht tatsächlich, den Körper und Geist in Einklang zu bringen. Und das 60 Minuten lang und das für 60 Schuss. Und diese psychische Belastung, die war für mich anfangs so extrem hoch, dass ich nach einem Wettkampf extrem fertig war. Ich konnte direkt schlafen gehen. Das hat mich so geistig und körperlich ausgelaucht. Und das musste ich erstmal tatsächlich auf einer soliden Basis bringen.
Wie sieht dann so dein Training aus? Musst du da auch wirklich viel körperlich trainieren? Weil das klingt jetzt ja so ein bisschen durch.
Ja, also ich komme eigentlich immer so aus der Leichtathletik. Ich war so eher so die Duracell, so Knallgas, Timmy und habe viel im Breitensport gemacht. Und für mich, der dann jetzt auf einmal ruhig sitzen muss und sich geistig und mit dieser ganzen Sportart wirklich sich so konzentrieren muss, damit dann der perfekte Schuss dann auch bricht zum richtigen Augenblick. Das war mir einfach total fremd. Ich habe gedacht, okay, Sportschießen kann ja nicht so schwer sein. Und ja, das ist ja, man ist eine Zielscheibe und dann setzt man sich dahin und schießt einfach. Aber die perfekte 10, also die 10,9, den höchsten Teiler zu treffen, und der ist nun mal so, und die Trauben hängen sehr hoch. Um das 60 Mal perfekt hintereinander zu machen unter Stressbedingungen, das liegt halt, da war halt die Kunst da drin. Und das muss man halt erstmal lernen, damit mit fertig zu werden. Das war erstmal die Herausforderung, die ich erstmal lernen musste und auch mit der Zeit dann halt auch lieben gelernt habe, weil dann das halt auch menschlich auf eine ganz andere Ebene bringt, weil man einfach ruhiger wird, man ist mehr geerdeter, es bringt einen, ja, was einen früher schnell ins Stolpern gebracht hat, bringt einen jetzt eher nicht mehr aus der Bahn. Deswegen war ich sehr lange ohne in diesem Tal und musste dann erstmal mit dieser ganzen Situation das alles zu verarbeiten und zu lernen, erstmal umgehen zu können. Und dann, ja, habe ich dann tatsächlich mal den Berg erklommen, bin dann auch mal wieder kurz runtergefallen. Es gibt halt nicht nur die Bergfahrt im Sportschießen, man muss immer wieder Schritte zurückgehen, um wieder 3 Schritte nach oben zu gehen. Und das ist halt so.
Da haben wir gleich mehrere Fragen zu, glaube ich, aber eine auf jeden Fall, wie trainiert man denn das Mentale dann? Also wenn du sagst, 60 Schuss in 60 Minuten, das kann man ja jetzt tausendmal immer wieder probieren, aber machst du noch andere Übungen nebenbei, die quasi das Mentale stärken?
Ja, also genau, der erste Parameter ist die Wiederholungsgenauigkeit. Das heißt, man muss so oft wie möglich immer das Gleiche tun. Also das heißt, die Abläufe, die müssen aufeinander abgestimmt werden, dass man immer schaut, dass man immer wieder das Gleiche macht, den gleichen Anschlag wählt, immer wieder gleich den Kopf ablegt, immer gleich von den gleichen Zielweg nimmt und dass das zeitlich aufeinander bestmöglich abgestimmt wird. Und von der Psychologie ist das so, dass man sich natürlich mit diesen Parapsychologie auch erstmal anfreunden muss. Man muss erstmal lernen, worum geht es eigentlich? Was macht die Psychologie mit einem und wie kann man das Bestmögliche aus sich selbst herausholen? Weil wir ticken ja alle unterschiedlich. Ja, da musste ich mir tatsächlich dann auch sportpsychologische Hilfe holen und auch mir selber einige Bücher anschaffen und mich dann auch fit machen, um diese Probleme, die jetzt da sind, nicht als Probleme zu sehen, sondern sie dann als neutral zu bewerten, sodass mich das in diesem Wettkampf, also beim Sportschießen, nicht belastet. Dass ich das wirklich zur Seite schieben kann und mich dann auf das Sportschießen konzentrieren kann. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Ich habe dann zum Beispiel ein Lied in meinem Kopf oder hole mir Ereignisse. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Kleinen oder mit meinem Sohn irgendwelche tollen Dinge gemacht habe, die erst vor kurzem da geschehen sind, die rufe ich mir dann beim Schießen ab, um das Glücksgefühl hervorzurufen, wenn ich gerade in so einem Tief bin während des Wettkampfs. Und dann probiert man das in einem Wettkampftraining aus, in einem Wettkampf-Nahtraining meine ich. Und dann schaut man einfach, dass man diese Sachen weiter ja, fokussiert und weiter entwickelt und diese Fähigkeiten dann auch ausprägt.
Du hast es eben schon angesprochen, du warst früher Leichtathlet und ja, da dann eher voll auf Zack, also der krasse Gegenteil praktisch zum Sportschießen. Dann warst du als Soldat in Afghanistan im Einsatz, wurdest da angeschossen, da wollen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen natürlich. Und seitdem ist dein linker Oberarm gelähmt, weil du da eben angeschossen wurdest. Jetzt machst du eine Sportart, die nicht so fördergründig zumindest so körperlich ist. Warum? Also du könntest ja theoretisch auch noch immer Leichtathletik machen.
Ja, ich sehe das ein wenig anders. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mit zunehmendem Alter, dass ich viel, viel arbeiten muss, um meine körperliche Fitness hochzuhalten. Ja, das hast du richtig erkannt. Ich war irgendwann an so einem Wendepunkt und da musste ich mich entscheiden, in welche Richtung soll es jetzt gehen für mich. Ich hatte dann verschiedene Sichtungstermine, zum Beispiel in Parasport Schwimmen bei dem Matthias Ohm in Berlin. Das ging dann 2,5 Tage. Und dann noch mal eine Nachsichtung in Warndorf am Olympiastützpunkt. Und da hatte ich halt die Möglichkeit bekommen, tatsächlich aufgenommen zu werden. Weil ich gewisses sportliches Potenzial und vielleicht auch ein gewisses Talent da schon mitgebracht habe. Ja, dann kam halt das Sportschießen noch hinzu. Durch die Wounded Warrior Games in den USA halt. Und da habe ich tatsächlich sehr gut geschossen als Newcomer gegen ehemalige Paralympics, ja, Stars in diesem Sinne. Und ja, da hat wohl der amerikanische Trainer von denen, einen aus unserer deutschen Delegation, darauf aufmerksam gemacht, dass man mich vielleicht in diesen Sport Schießen voranbringen sollte. Und so ist das eigentlich, dieser zweite Part mit dem Sportschießen entstanden. Und so hat man dann gesagt, komm Tim, zwar schön mit Leichtathletik, aber probier's doch mal mit Sportschießen. Wir können ja mal eine Sichtung machen, kostet nichts, probier's mal aus. Ja, und dann habe ich eins und eins zusammengezählt, hab gemerkt, Tim, du musst jetzt jeden Tag 6 Stunden irgendwie Sport machen. Du verbrennst die, ich weiß nicht, 5.000 bis 6.000 Kilokalorien. Du frisst wie ein Scheunendrescher. die Konkurrenz wird immer größer. Wie lange hältst du das denn noch durch? Und ja, wenn man das alles zusammenzieht, gerade auch familiär betrachtet mit den Sportschießen, ob man das alles in Einklang bringen kann, da war das Sportschießen sehr naheliegend.
Was ist denn so deine quasi Ausgleichssportart? Also ich kenne es ja auch, dass ich jetzt, bin auch eher Bewegungssportler als jetzt, weiß ich nicht, E-Sportler, sag ich mal. Also ich merke das ja auch, dass ich das brauche, mich zu bewegen und irgendwie dann laufen zu gehen, Fußball spielen zu gehen, Tischtennis, was weiß ich was. Was ist denn dann deine Powersportart oder Auspowersportart, die du dagegen noch stellst?
Tatsächlich ist es bei mir das Laufen. Das ist hängen geblieben. Es ist auch, ich sag mal, verträglich mit den Sportschießen. Ich könnte jetzt kein Muskeltraining, Aufbautraining machen, sondern eher so ein isoliertes Muskelerhaltungstraining. Da jede Muskelpartie, die ich aufbaue oder abbaue, wirkt sie natürlich auf das Sportschießen aus. Wir haben maßgeschneiderte Jacken, die Gewehre sind angepasst auf unsere Muskulatur und so weiter, sind alles kleinste Einstellungen. Und wenn man die Muskulatur, also das Muskelgedächtnis durcheinander bringt, dann kann man auch vorne nichts wirklich treffen. Daher bin ich halt tatsächlich nur beim Laufen geblieben und laufe dann einmal die Woche einen Halbmarathon. Den rocke ich halt so ab. Ab und zu dann laufe ich da mal 15 Kilometer und ja, also es geht eigentlich immer so von 12 bis 20 Kilometer, je nachdem. 2 bis 3 Mal die Woche, wie es gerade im Trainingsplan reinpasst, der variiert natürlich. Und ja, so halte ich mich dann fit, was dann auch für mich, ich sag mal, einen Vorteil bringt, da ich halt durch die Ausdauer natürlich eine gewisse, einen Vorteil mitbringe, was andere in meiner Sportart nicht so können.
Kleiner Bruch, lieber Tim. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet, wie wir das immer machen. Und zwar das erste...
Ein Spielchen?
Spielchen.
Klang schon sehr angstvoll.
Okay.
Das erste heißt so...
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Da geht es darum, dass wir dir zwei Entweder-Oder-Fragen stellen und du einfach schnell A oder B sagst. Oldenburg oder Nordseeküste?
Ja, Oldenburg.
Luftgewehr oder Kleinkaliber?
Kleinkaliber.
Stehend oder liegend schießen?
Liegend.
Soldat oder Sportler?
Oh, schwierige Frage. Soldat.
Lasagne oder Tortellini?
Tortellini.
Schützenkönig oder Sportschütze?
Sportschütze.
Bier oder Wein?
Bier.
Fallschirmjäger oder Fallschirmspringer?
Jäger.
Eis im Hörnchen oder Eis im Becher?
Hörnchen.
Das klingt ja schon fast erbost.
Ja, klar.
Ja, aber ein Hörnchen hat man halt einfach noch was zu essen.
Ja, richtig, ja. Man hat einfach einen gewissen Mehrwert.
Und es ist auch total nachhaltig, sinnvoll, weil man produziert keinen Müll.
Ja, genau, richtig.
So sieht's aus. Nur Vorteile. Du hast eben dich für Kleinkaliber entschieden. Wieso ist es das Kleinkaliber?
Ja, weil ich damit den größten Erfolg errungen habe. Ich weiß nicht, es ist eine Sportart, also mit dem Sportgerät, die liegt mir einfach mehr. Ich denke mal, jeder hat so seine Paradedisziplin und bei mir ist es halt das Kleinkaliber. Das hat sich so irgendwie entwickelt. Keine Ahnung, ich habe das Sportgerät in die Hand genommen und war gleich eins damit. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man da einfach ein bisschen mehr spürt. Wenn man repetiert und der Schuss bricht halt, dass da einfach mehr passiert am Sportgerät. Ja, ich weiß nicht, es lag einfach mehr, vielleicht, weil es auch ein bisschen mehr fordernd ist. Man ist draußen, man muss verschiedene Sachen beachten, wie Wind und verschiedene Wettereinflüsse, die auf einen wirken. Und das macht es halt für mich ein wenig spannender.
Dann erklär doch mal ganz kurz für einen Laien, was ist der Unterschied zwischen einem Luftgewehr und einem Kleinkaliber? Weil wenn mich jemand fragen würde, ich könnte es 0,0 erklären.
Ja, also im Prinzip unterscheiden sich die zwei Sportarten wie folgt. Man hat einen Zielspiegel und der ist auf unterschiedliche Entfernung. Beim Luftgewehr sind das 10 Meter. Da ist die Mitte 0,5 Millimeter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, 0,5 Millimeter. Und dieses Sportgerät, dieses Luftgewehr, da wird halt ein Diabolo reingelegt ins Patronenlager. Das heißt, die Patrone an sich ist keine Patrone, sondern es ist ein Diabolo, was keine Treibladung hat. Es wird einfach nur durch Luft angetrieben, wird durch den Lauf nach vorne gedrückt und verlässt den Lauf und soll dann vorne den Zielspiegel treffen. Beim Kleinkaliber ist das so, dass die Entfernung 50 Meter Entfernung hat. Der Zielspiegel, mein 10,4 Millimeter, die Mitte. Und da ist es so, dass da eine Patrone zugeführt wird, die eine Treibladung hat. Das heißt, der Schlagbolzen trifft hinten, ist eine Randfeuerpatrone, trifft hinten an auf das, ja, auf das Zündlein. Es kommt zu einer Reaktion, das Projektil verlässt vorne den Lauf und wird mit einer Drallbewegung, also mit einem Rechtsdrall, nach vorne getrieben und ja, verlässt den Lauf und trifft dann in 50 Meter Entfernung bestmöglich den Zielspiegel.
Du warst Bundeswehrsoldat, wir haben es schon angesprochen, als Fallschirmjäger in Afghanistan im Einsatz. Was genau muss man sich unter einem Fallschirmjäger vorstellen? Also ich weiß es nicht genau, man hört diesen Begriff immer mal wieder, aber ich könnte es nicht mit Leben füllen.
Okay, was soll man sich darunter vorstellen? Ja, ich bin 2005 eingezogen, hatte selbst sozusagen keine richtige Vorstellung, was denn ein Fallschirmjäger tatsächlich ist. Mir wurde vorher ein paar Fragen gestellt beim Karrierecenter. Ja, sind Sie bereit, aus dem Flugzeug zu springen? Da ist man natürlich so Anfang 20 so, ja, okay, mache ich. Ja, würde ich machen.
Also das würde ich, habe ich mit Anfang 20 auch noch nicht gesagt, aber
ja, aber
ja, gut,
tatsächlich,
das
ja,
ist
in
jeder
diesem.
anders, da bin ich auch Schisser wahrscheinlich eher. Aber was macht man dann? Also man springt ja nicht einfach nur mal aus dem Flugzeug mal alle paar Tage.
Nein, also das ist natürlich so, dass wir Infanterie sind, das heißt Soldaten, die haben natürlich ein höheres Anforderungsprofil, wie ich sag mal, ein Soldaten, der natürlich im Büro sitzt. Also wir haben natürlich andere Aufgabenfelder und dementsprechend wird man dann auf die Lage halt eingestimmt und trainiert. Man macht, so wie viele andere auch, viele Waffenausbildungen, man lernt natürlich seine Grenzen kennen, man muss einen gewissen Leidensweg durchgehen, vielleicht ein bisschen mehr als andere Truppengattung, das liegt aber auch irgendwie an der Hand. Und ja, man muss natürlich auch da mal manche Dinge tun, die für viele ja niemals in Frage kommen würden, wie jetzt aus dem Fallschirm springen oder Tag- und Nachtmärsche oder mal tatsächlich eine Woche draußen zu sein und dann ist egal, wie das Wetter halt ist, man muss halt bestehen können. Und ja, um das mal kurz zu fassen.
Was war dann konkret deine Aufgabe in Afghanistan?
Ich hatte verschiedene Aufgabenfelder. Das ging natürlich so. Ich bin durch die Bundeswehr, durch viele Lehrgänge gegangen. Ich habe viele Spezialisierungen durchgemacht. Ich war dann bei den spezialisierten Kräften, IGB. Das ist nochmal so eine Abgrenzung von den normalen klassischen Fallschirmjägern. Das ist so praktisch das Bindeglied zwischen den Kommandospezialkräften und den Fallschirmjägern. Das heißt, wir wurden spezialisiert und ausgebildet für Aufgaben, ja, wo normale Truppenteile dieses so nicht bewältigen können. Das heißt, uns wurden verschiedene Verfahren beigebracht, um gewisse Ziele dann auch zu erreichen. Und man musste natürlich mal Personen festsetzen. War auch so, dass ja, wir dann durchs Land gefahren sind, wurden angeschossen und dann musste man sich natürlich verteidigen. Und je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, muss man entsprechend darauf reagieren, um das kurz zu fassen.
Für dich hat es sich dann vor 11 Jahren ziemlich zugespitzt, denn da bist du angeschossen worden in so einem Gefecht. Welche Erinnerungen hast du noch daran?
Ja, also speziell an das Gefecht. Ja, Erinnerungen sind noch da, klar. Aber das war jetzt ein Gefecht von ganz vielen. Also ich sehe das jetzt gar nicht so als so, oh, jetzt wurde ich da angeschossen. Ich war bei so vielen Gefechten dabei, wo Kameraden ja, schwerst verwundet wurden und habe da sehr viele Ereignisse erlebt und mit meinen Kameraden und Kameradinnen. Und ja, das war halt ein Fallgefecht von vielen. Also eine Sache, die zwar heftig war, aber wir haben das ständig dadurch machen müssen. Und da hat es mich halt jetzt an diesem Tag, hat es mich halt erwischt. So war es halt. Ich habe überlebt, glücklicherweise. Man hat mich dann wieder rausgeholt. Und ja, so schildere ich das aus meiner Perspektive. Ja, gut, es ist halt geschehen und ja, ich lebe noch. Ich kann glücklich sein, dass es so ist. Anderen ist es schlimmer ergangen. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich da noch so gut rausgekommen bin.
Wie denkst du da manchmal so drüber nach? Also denkst du so, wow, Da habe ich ja richtig nochmal irgendwie den Kopf aus der Schlinge gezogen. Oder ist es einfach akzeptiert?
Ja, also klar, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, so wie ich sag mal, Todestage von Kameraden, die dann jetzt da sind und ja, dann setzt man sich da schon öfters auseinander. Es poppen ja immer mal wieder so Nachrichten auf und dann kommen natürlich gewisse Ereignisse wieder in den Kopf hervor und dann setzt man sich da mehr mit auseinander als wie sonst. Zu meiner Anfangszeit war es natürlich sehr, sehr schwierig für mich. Musste mir da natürlich da auch Hilfe holen, psychologische Hilfe auch, aber auch war das die ganze Gesamtsituation, da ich aus diesem Einsatz herausgerissen wurde, habe keine Perspektive mehr gesehen, was geschieht jetzt mit meinem Leben weiter, war frischer Familienvater, habe geheiratet, habe meine berufliche Perspektive natürlich ganz woanders gesehen und auf einmal war alles irgendwie in Trümmern und man wusste gar nicht genau, wohin der Weg denn jetzt noch geht, weil meine Aufgabe oder wie ich das immer gesehen habe, ich bin ja nicht umsonst Familienvater und habe ja nicht umsonst geheiratet, sondern ich wollte meiner Aufgabe als Familienvater auch gerecht werden, sondern es hat ja Verantwortung. Und jetzt einfach so abzuschreien, oh, jetzt, oh, mir geht's jetzt scheiße und sowas, das wäre ja zu leicht. Aber es hat sich natürlich durch die Verwundung natürlich auch neue Wege haben sich dadurch geöffnet. So wie jetzt ohne die Verwundung, ohne dem, was jetzt geschehen wäre, wäre ich jetzt natürlich kein Sportschütze oder Parasportschütze geworden. Das muss man jetzt mal aus einer Perspektive betrachten. Also es hat natürlich gewisse Türen geschlossen, aber auch andere Türen wieder geöffnet.
Talking Tacheles.
Wir haben eine zweite Kategorie, die heißt Talking Tacheles. Da stellen wir immer mal wieder so ein, zwei Fragen, die uns vielleicht gar nicht ganz so leicht von der Zunge gehen. Und die würden wir jetzt auch dir einmal, ja, ich sag mal ganz salopp, an den Kopf werfen. Erste Frage, also wir zwei waren zum Beispiel nicht beim Bund. Ich bin ausgemustert worden, Philipp hat FSJ im Fußballverein gemacht. Also ziemliches Kontrastprogramm zu dem, was du da erlebt hast. Wir kennen jetzt beide niemanden, der im Krieg war oder im Auslandseinsatz mit der Bundeswehr. Wie ist das für dich, möglicherweise auf einen Menschen schießen zu müssen? Oder du hast es ja vielleicht auch getan.
Ja, ich denke mal, das ist nicht für jeden leicht. Für mich war es nie leicht, weil man muss natürlich auch immer abwägen. Wir sind da in einem Einsatz und wir haben natürlich selber auch intern Gewissenskonflikte immer wieder gehabt, ne? Ich habe da verschiedene Ereignisse, das ist immer so, man war jetzt gerade aus so einem starken Vorgefecht, man ist jetzt wieder drinnen und dann poppen bei mir natürlich auch wieder die Bilder an und dann gucken wir uns an und retusche und jeder ist irgendwie völlig fertig und macht sich da wieder irgendwie fit und man muss irgendwie funktionieren und fragt sich immer wieder, warum machen wir eigentlich diese Scheiße hier? Warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich das mal immer wieder so vor mir vor Augen gehalten und habe gesagt, ja, eigentlich bist du ja hier nur für deine Kameraden, also für den, der vor dir steht und hinter dir steht und rechts und links steht. Wir erfüllen ja eigentlich nur einen politischen Willen. Das heißt, wir sind ja eine Parlamentsarmee und wir erfüllen nur Aufträge. Und bei uns bleibt ja gar nicht die Wahl. Natürlich können wir sagen, ey, mich kotzt das hier alles an und ich verpiss mich und tschüss. Das wäre aber zu leicht. Dann würde ich ja die Kameraden, die ja da noch sitzen, im Stich lassen. Und da hat man natürlich immer gewisse Konflikte da selbst mit sich in den Einsätzen. Das ist recht schwierig für den Außenstehenden zu verstehen.
Bundeswehr ist ja ein totales Kameradschaftsgefühl. Also das ist ja das, was man, also wie gesagt, von Leuten hört, die da waren. Aber du hast ja gerade gesagt, eigentlich füllt man ja nur aus. Also der Ursprung des Afghanistan-Einsatzes war ja die Folge von 9-11, also Terrorbekämpfung quasi und Demokratieförderung und Aufbau. Und deswegen hat die Politik und auch die deutsche Politik Soldaten dahingesteckt oder dahin geschickt. Das war für dich aber dann gar keine Motivation. Also es ging eigentlich immer nur um dieses Kameradschaftsgefühl. Oder hast du auch manchmal gedacht, nee, wir tun hier was für meine Familie in Deutschland, weil wir Terroristen abhalten wollen oder weghalten wollen?
Also im Prinzip hast du das ja schon gut auf den Punkt gebracht. Die Lageänderung ist ja mal stetig eine andere. 9-11, dann war ja die erste Mission Enduring Freedom. Und dann hieß es ja, Afghanistan ist befreit, Terrorismus ist alles weg. Aber durch die, sag mal, durch die internen Konflikte auch in diesem Land, man muss sich vorstellen, das sind ja ganz andere, wie wir sie eigentlich kennen. Da werden, ich weiß nicht, 37 verschiedene Sprachen gesprochen. Da gibt es Law Wards, die bestimmen da Regionen, die sind da schwer bewaffnet. Interne Konflikte, dann gibt es da den Dorfältesten, der hat da was zu melden, in einem anderen Dorf ist wieder ein Dorfältester, der hat wieder was zu melden. Also es gibt unterschiedliche Konflikte und Interessen, die müssen ja irgendwie bedient werden. Und wenn die eine Partei sagt so, nee, das wollen wir nicht, und dann kommt wieder die andere. Und das führt immer zu Spannung. Und dann kommen wir natürlich mit unseren westlichen Gehabe so, ah, ja, wir wollen natürlich unterstützen und helfen. Und so war es natürlich, jetzt Brunnen bauen, Aufbauhilfe und so weiter. Das ging ja auch teilweise groß in die Hose. Da hat man in einem Dorf einen Brunnen gespült. In den anderen Dorf, die hatten noch keinen Brunnen, also kein fließend Wasser. Und die haben sich natürlich beschwert. Und dann haben die natürlich da das Wasser haben wollen. Und dann sagt der Dorfälteste, nee, so ist nicht. Und das hat natürlich auch wieder zu Konflikten geführt. Also egal, wie man das irgendwie angepackt hat, es hat sich immer wieder verändert. Und man hat es ja gar nicht bös gemeint, sondern es war immer irgendwie, hat sich aus einer Lage wieder eine Neulage entwickelt. Und deswegen haben sich auch so viele Mandate entwickelt, weil man immer wieder neue Ansätze probiert hat, dem Herr zu werden, was dann jetzt tatsächlich Sache ist. Und zu meiner Zeit war es so, zu unserem Mandat, also zu unserer Auftragslage, war die, dass wir tatsächlich die LOCs, also Line of Communication, also die Zufahrtswege, die wirklich wichtig sind, die offenhalten werden müssen für die Verbindung und für die Versorgung der Bevölkerung und so weiter, dass wir die überwiegend bewacht haben und gewisse Bereiche im Raum Kundus halt überwacht haben und die auch dann natürlich dann verteidigen mussten, um gewisse Anschläge natürlich dann noch zu verhindern. Und daraus hat sich natürlich wieder eine andere Lage entwickelt. Das heißt, wir können nicht darauf warten, bis der Feind, also der Aufständische uns angreift, sondern wir haben natürlich dann eine Gefechtsaufklärung gemacht. Das heißt, wir sind so weit an den Feind herangegangen, bis er auf uns schießt. So war die feindliche Lage klar und wir konnten den Feind dann bekämpfen. Aber der Feind war ja jetzt nicht den Taliban, den man jetzt so sieht, ah, das ist ein Taliban, sondern das waren auch normale Bürger, die jetzt da waren und die wurden gezwungen, gegen uns zu kämpfen. Die hatten ja gar keine Wahl. Deswegen war das immer für uns auch so ein Konflikt. Nein, das ist nicht der Taliban, den wir jetzt sehen. Ja, aber es ist ein Aufständischer. Ja, aber der schießt jetzt auf uns. Und wir können jetzt nicht zulassen, dass der uns jetzt verletzt oder so. Das heißt, wir müssen ihn jetzt bekämpfen. Was für uns natürlich auch nicht immer leicht war. Und da muss man das natürlich auch mit der Verhältnismäßigkeit wahren. Und da gibt es ja diese Rules of Engagement. Und die haben das für uns jetzt nicht immer ganz leicht gemacht, weil wir mussten aber teilweise zuschauen, dass sich der Feind in Stellung bringt. Aber wir durften nicht das Feuer auf ihn als erstes öffnen, sondern wir mussten immer warten, bis der Feind als erstes auf uns das Feuer öffnet. Es war eine ganz schwierige Gesamtsituation unter den ganzen Aspekten, gerade die ethnischen Konflikte, die einzelnen Interessen der Bevölkerung, der Dörfer und dann nochmal mit dem politischen Willen zu dem, was wir eigentlich nur dürfen. Also was haben wir für Werkzeuge in der Hand, mit welchen Mitteln, die Verhältnismäßigkeit und wann dürfen wir die erst zum Einsatz bringen? Das war immer recht schwierig.
Dritte Frage bei Talking Tacheles. Da stecken ja auch immer wahnsinnig viele Einzelschicksale im Prinzip dahinter, ne? Also man hört dann, da sind tausende deutsche Soldaten im Einsatz, aber jeder Einzelne hat ja so seine eigene Geschichte. Wie war es für dich, dahin zu gehen und hier Familie und Freunde zurückzulassen sozusagen?
Also wie dann wirklich fix war, also ich sollte vorher schon ein paar Mal öfters in Einsatz gehen, aber wie es dann tatsächlich konkret wurde und ich wurde dann morgens tatsächlich abgeholt, also ich habe ja 3 Tage, also ja 4 Tage vorm Einsatz habe ich erst meine Frau geheiratet, mit der ich aber schon jahrelang zusammen war. Es war nicht ganz einfach, weil ich war praktisch im Auto, ich stieg ein, mein Chef hat mich abgeholt, wie es dann zum Einsatz ging und dann stand auf einmal meine Frau vor der Tür und hat dann elendig geweint und sagte so, du kannst jetzt nicht fahren. Und so, ja, klasse. Und du steckst dann da, hast gerade dann deinen Sohn, der ist gerade mal ein halbes Jahr alt, lässt deine Frau zurück mit allem drum und dran. Und man weiß gar nicht, wie es ausgeht. Für mich war es wirklich wie so ein blöden Film, wie man das so manchmal kennt. Man schaut zurück und ja, man macht jetzt irgendwie seinen Auftrag. Keine Ahnung, es war ein doofes, echt beschissenes Gefühl für mich persönlich.
Afghanistan ist aktuell wieder in den Medien, die NATO hat entschieden, dass die Truppen abgezogen werden sollen diesen Sommer. Wie verfolgst du diese Diskussion?
Ach so, nebenbei, ich habe jetzt andere Schwerpunkte, das ist das Sportschießen und die Vorbereitung für die Paralympics. Ich habe das jetzt mal so verfolgt, so ein bisschen am Rand, okay, werden abgezogen. Ja, ist eine politische Entscheidung, ist so, wie es ist und jetzt müssen wir mal schauen, was daraus wird.
Also quasi ganz neutral eigentlich.
Ja, auch selbst in den Einsatz habe ich es immer recht neutral bewertet. Ich persönlich, weil ich bin nur der Ausführende und ich muss halt schauen, dass sag mal, mich, das, also ich schaue immer selber persönlich drauf, dass ich mich nicht zu politisch da so engagiere. Natürlich versteht das ein oder andere nicht. Ich habe auch mal eine Zeit lang auf NTV und auf Phoenix diese politischen Diskussionen mitverfolgt und bin aus denen nach einer ganzen Zeit lang nicht wirklich schlau geworden. Von daher bewerte ich das immer sehr neutral und sage, okay, es ist so, wie es ist und jetzt müssen wir das umsetzen, weil es so ist, weil der politische Wille es so verlangt. Und ich bin nur ein politisches Instrument. Das heißt, ich bin der Soldat und ich führe nur aus.
Hast du denn schon mal gezweifelt? Also du bist ja aktuell auch noch Soldat. Gab es schon mal einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie, ich will es nicht politisch sehen, aber jetzt muss ich und so geht's nicht.
Ja, natürlich. Ich denke, das hat jeder Soldat mal. Die Zweifel kommen auch auf und das ist auch gut so, weil man sich dann mit der Materie wirklich auseinandersetzt. Man muss das bloß richtig einordnen zum Schluss. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe mich dafür entschieden, Soldat zu bleiben. Und ich habe einen Eid abgelegt. Das ist nicht für mich einfach mal so ein Satz, den man dahin blabert, sondern das ist ein Eid. Und dem fühle ich mich einfach sehr verpflichtet. Das heißt, ich stehe der demokratischen Grundordnung stehe ich einfach ein. Und dann gehört genau dieses Thema auch mit dazu. Das heißt, man muss das einfach verstehen, dass der Soldat also ein Instrument ist. Das heißt, ja, man führt den politischen Willen aus. Und wenn es heißt, okay, wir machen jetzt Aufbauarbeit oder wir machen jetzt irgendwo am Horn von Afrika, die bekämpfen da die Piraten, weil das und das wirtschaftlich jetzt notwendig ist und da kommen Menschen ums Leben oder es kommen wieder neue andere Aufgabenfelder dazu, ja, dann ist das so. Dann müssen wir diesen Auftrag erfüllen. Ich muss einfach nur schauen, dass man da gesund reingeht und wieder rausgeht und das, ja, ich sag mal, wirklich mit einem gesunden Menschenverstand dann auch betrachtet.
Das waren in Afghanistan ja trotzdem, das klang auf jeden Fall durch, auch traumatische Erlebnisse. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten? Weil jetzt wirkst du ja ziemlich gefestigt. Und welche Rolle hat da vielleicht auch der Sport gespielt, um ja mit dem klarzukommen, da jetzt auch relativ entspannt und offen drüber reden zu können?
Ja, für mich stand immer an erster Stelle die berufliche Zufriedenheit. Und nach meiner Verletzung habe ich die berufliche Zufriedenheit in den Arbeitgeber der Bundeswehr erst gar nicht mehr gesehen. Und für mich war gar nicht klar, dass ich bei der Bundeswehr überhaupt bleibe. Erst durch das Sportschießen, also durch diese Sportart, durch den Sport, habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte tatsächlich das Angebot annehmen, ich möchte Berufssoldat werden, weil es für mich eine berufliche Zufriedenheit gibt, eine Aufgabe, die mich erfüllt. Und so habe ich das dann halt genommen, so wie es jetzt, ja, so ist es dann halt gekommen und das war anfangs natürlich so, habe ich das berufliche Feld als Soldat ganz anders gesehen, aber wo ich es dann halt auch nicht mehr ausüben durfte und konnte, habe ich mich als Soldat, als den klassischen Soldat nicht mehr gesehen. Der, sag mal, der Postbote, der bei der Bundeswehr arbeitet, sieht seine Aufgabe ganz anders oder der im Geschäftszimmer sitzt, sagt, ey, das ist meine berufliche Zufriedenheit, was vollkommen okay ist. Aber ich habe mich als kämpfenden Soldat gesehen. Ich war jahrelang in der Kameradschaft eingebunden. Wir waren ein kleines Team da. Wir waren so gefestigt über die ganzen Jahre. Und wenn man da dann nicht mehr mitspielen darf, so wie ich mein Bild als mein soldatisches Dasein einfach gesehen habe, nicht mehr kann, dann habe ich da anfangs dann auch keine Zukunft mehr gesehen. Da hatte ich schon sehr, sehr große Probleme mit gehabt. Wirklich sehr groß und hatte da auch wirklich schwer zu kämpfen. Und das hat wirklich sehr lange Zeit gebraucht, um das alles so zu verarbeiten, dass ich jetzt auch so darüber sprechen kann.
Gut, dass es so ist. Also gut, dass du das verarbeiten konntest. Für dich oder sicherlich auch für deine Familie. Welchen Stellenwert nimmt da der Sport ein? Also wie bist du dann vom Sport zum Leistungssport letztendlich überhaupt so richtig gekommen? Was hat dich dahin gebracht?
Ja, eigentlich war das ein Team toller Menschen, die haben bei mir Potenzial gesehen und ich war bei verschiedenen Pilotprojekten dabei und eins war früher die Sporttherapie nach Einsatzschädigung und war sportlich sehr gut drauf und hat man eine deutsche Delegation zu den Wounded Warrior Games nach den USA, nach Kalifornien geschickt und die haben das schon seit jahrelang betrieben, das heißt, die mit ihren Veteranen, deren kriegsverletzten Soldaten, haben die geschaut, okay, wie können wir die weiterhin beschäftigen. Und da hat man geschaut, okay, welche Leute welche Soldaten von denen haben Potenzial für die Paralympischen Spiele. Diese Projekte bestanden schon jahrelang, bevor wir überhaupt mit angefangen sind. Und dann hat sich die Bundeswehr Gedanken gemacht, ey, wir müssen da vielleicht auch mal was tun. Wir sind ja nicht erst seit ein paar Tagen in einem kriegsähnlichen Zuständen, sondern wir haben viele verwundete Soldaten. Wie können wir die denn jetzt weiter fördern? Oder wie können wir die eine Möglichkeit geben, ja, mit dem Sport vielleicht Erfolg zu haben. Und ich war einer von denen, der dann tatsächlich bei diesen Wounded Warrior Games, also als erster Europäer, dann das Ding gewonnen hat. Und das ging dann medial durch die Decke. Und so sind dann halt verschiedene Personen auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam halt diese ganzen Sichtungen und so weiter. Und so hat sich das dann erst ergeben. Also durch purer Zufall oder durch Engagement, durch wirklich tolle Menschen, die auch der Referent vom Spitzensport, der Andreas Hahn und so, die, weißt du, da man musste erstmal viele Wege, neue Wege öffnen, damit ich überhaupt diesen Weg gehen konnte. Weil eigentlich war dieser Parasport für Soldaten nie vorgesehen. Weil wir reden ja von Spitzensport, das heißt, man muss ja irgendwie eine Medaillenchance sehen. Und wenn du als Newcomer, also ohne Spitzensport, ja, mit diesen Ambitionen, also du hast ja noch gar nicht dieses Potenzial als Spitzensportler, man muss ja mit null anfangen. Das heißt, irgendwie muss man mich ja irgendwie nach vorne bringen, weil ich war ja in diesem Sinne, ich wurde zwar als Spitzensportler geführt, aber Spitzensportler an sich, der Profi, war ich ja noch lange nicht. Da bedarf es natürlich erstmal einen langen Weg, denn so wie jeder andere. Man fängt ja klein an und schaut, dass man irgendwie durch den Sport dann weiter nach oben trabt. Und ich wurde direkt von 0 auf 100 katapultiert, gleich ins Nationalteam rein. Und ich wurde dann speziell gefördert durch die Bundeswehr. Speziell gefördert. Also anders wie andere Spitzensportler. Weil man mit mir so ein Pilotprojekt angefangen hat, durch einen politischen Willen. Auch unser ehemaliger Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der hat so einen politischen Wunsch geäußert, dass er einmal einen einsatzversehrten Soldat oder Soldaten bei den Paralympics sehen möchte. Ich war einer der Kandidaten, dem man das zugetraut hat und das tatsächlich jetzt so weit noch geschafft hat oder der halt noch im Nationalteam oben mitspielen kann.
Ja, du hast es gesagt, du könntest dann tatsächlich derjenige sein, den Thomas de Maizière sich da gewünscht hat. Damit wären wir auch im Prinzip wieder bei den Paralympics Tokio in diesem Sommer. Großes Ziel natürlich für dich. Weißt du, wann die Eröffnungsfeier stattfindet?
Eigentlich gar nicht. Ich kriege zwar hier ständig die Nachrichten von unserem Bundestrainer, aber ich öffne die gar nicht. Ich setze mich damit gar nicht auseinander. Ich muss den Fokus anders halten und ich lasse das einfach auf mich zukommen.
Wie würdest du es finden, wenn das zufällig genau auf deinen Geburtstag fallen würde?
Ich glaube, das wäre Schicksal, weil irgendwie dieses Schicksal hatte ich schon so oft, gerade auch mit diesem Gewinnerplatz, das war auch am 17. Oktober, genau 10 Jahre nach meinem Einsatzunfall hatte ich den Quotenplatz für Deutschland geholt. Und wäre das natürlich wieder an meinem Geburtstag oder keine Ahnung, was du jetzt ansprechen möchtest, dann wäre das natürlich wieder Schicksal. Dann ist das wahrscheinlich so irgendwie eine, ja, dann ist das so. Und ja, aber so wie das
Glaubst du an Schicksal?
tatsächlich, ja, mit der Zeit ist das Schicksal, weil anders werde ich mit diesen ganzen Situationen, das, was auf einprasselt, gar nicht her.
24.8. Dann wird es soweit sein. Du feierst Geburtstag und die Paralympics werden eröffnet.
Das glaube ich eher weniger, weil ich glaube, die Spiele werden so auseinandergezerrt sein, dass ich nur zu meiner Sportart dann zu diesem Wettkampf hinfahre. Ich glaube, eine kurze Zeit von ein paar Tagen, ich glaube, 9 oder so waren im Gespräch. Der Bundestrainer da mal im Kreise irgendwie erzählt hat und das wird tatsächlich, man fährt hin, 3 Tage da sein, sein Wettkampf schießen und fährt direkt wieder zurück. Also es wird jetzt nicht so sein, wie man sich die Paralympischen Olympischen Spiele jetzt so vorstellt. Es wird wahrscheinlich für uns einfach nur ein Wettkampf sein und dann ist das so.
Und dafür drücken wir dir alle Daumen.
Danke, danke.
Wir haben noch eine nächste Folge vorbereitet, die für alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal zum Vormerken nicht erst in 2 Wochen stattfindet, sondern das eine Spezialfolge wird. Und zwar 100 Tage vor den Paralympics sprechen wir mit Dr. Karl Quades, der Vizepräsident des Deutschen Behindertensportverbandes und Chef der Mission bei den Paralympics in Tokio.
Du hast es gerade schon angedeutet, Tim. Es werden andere Spiele. Das wird sicherlich auch ja, wahrscheinlich der Tenor dieser Folge werden mit Karl Quade. Wir sind gespannt. Tim, du hast jetzt gleich hier die letzten Worte bei uns im Podcast Folge 11 von Alles Para. Kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Die Folge mit Karl Quade kommt am 16. Mai dann raus. Tragt euch schon mal ein oder ja, ihr folgt uns bei Instagram, Facebook. Dann werdet ihr da sowieso dran erinnert. Tim, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit vielen Aspekten, die man sonst mit wenigen paralympischen Athleten logischerweise bespricht, weil du einfach ja, wahnsinnige Erfahrungen gesammelt hast, die nicht jeder sammelt.
Du hast jetzt noch mal die Bühne und kannst in die Welt schießen, was dich bewegt oder was du gern loswerden würdest.
Das ist ja nur eine echt heftige Reise, die ich ja jetzt ja, so gegangen bin. Und die bin ich halt nicht alleine gegangen. Ich danke vielen, vielen Menschen. Das wäre jetzt echt zu lang. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich wirklich jeden Einzelnen mit Namen benennen würde. Aber wirklich den Trainerstab und die wirklich dahinter sind, Zentrum Sportmed aus Warendorf und mein Heimtrainer hier auch, mein Schützenverein, die mir wirklich die Möglichkeit geben und weiterhin mich so unterstützen, dass ich wirklich tolle Trainingsbedingungen habe. Und dadurch wurde natürlich ja, viele Türen geöffnet. Ich danke meiner Familie auch, die ja wirklich viel, viel beißen musste. Und wirklich zurückstecken musste, meine Frau, die hier wirklich alles zu Hause zusammenhält mit meinen Kiddies und so weiter. Wir haben vieles entbehren müssen. Ich war an vielen Geburtstagen nicht da. Ich war eigentlich nur unterwegs für den Sport, für das eine Ziel. Und ohne euch, ohne meine Frau, ohne meine Familie wäre das gar nicht möglich und denkbar gewesen. Und ich bin euch unheimlich dankbar, dass ich meinen Traum, mein Leben so leben kann. Denn ohne euch wäre das so nicht möglich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.